Competition ist fierce. Es gibt im Markt momentan auch viel kleine Namen, dann die möchten so sehr kompetitiv sein mit dieselben Zinsen, was du gesagt hast, machen viel Werbung, aber in 5-6 Jahren, lass uns 10 sagen, dann es kommt eine Konsolidierung, bestimmt. Und jetzt ist ein Chain Reaction. Ein Asset Manager kann die Strategie an Neobanks und Neobrokers geben und dann die Neobanks und Neobrokers können direkt die Strategien im Markt verkaufen an Retailkunden.
For Professional Investors Only. Ein gemeinsamer Podcast von Das Investment und dem Private Banking Magazin.
Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los.
Moin Malte, grüß dich.
Moin Christoph, schön mit dir hier zu sitzen.
Malte, bevor wir gleich über den Gast sprechen und dann ich mit dem Gast, wie spannend findest du den Geldmarktfonds?
Boah, das ist so 0 von 10. Also ich verstehe es oder ich finde es interessant, sagen wir es mal so, wenn Unternehmen Geld parken müssen für mögliche Übernahmen, Akquisitionen und all sowas, dann denke ich, alles klar, da wird Kapital so strategisch wie taktisch eingesetzt. Aber da passiert ja nichts. Weißt du, eine Aktie schlägt nach oben und unten aus, selbst ein Rentenpapier wird irgendwann spannend oder du hast mal ein Default. Also Geldmarkt, wenn es wirklich reiner Geldmarkt ist.
Der zieht halt nach oben, wie man es vorher berechnet, wenn da nicht gerade eine Zinsänderung kommt, das stimmt. Warum ich das frage, ich habe die Peggy Mischkeri vor kurzem getroffen zum Interview. Sie ist bei Natixis zuständig für Liquiditätsprodukte und digitale Plattformen. Ist auch interessant, ist eine Rolle, die es so vor 2 Jahren in dem Haus noch gar nicht so gab. Und wir haben auch über Geldmarktfonds gesprochen, warum die lange als langweilig gelten und jetzt boomen. Weil wir sehen das ja auch bei uns online in unserer Datenbank, was gerade Produkte sind, die Leute sich anschauen. Wir sehen ja auch mit den Maklerpools, was sind Produkte, die viel verkauft werden. Und da sind Geldmarktfonds eigentlich seit 2 Jahren immer in den Top 10 mehrere dabei. Also nach wie vor wird viel Geld irgendwo geparkt. Man nimmt sich nochmal die 2%, 2,5% oder bei Dollar sind es natürlich noch mehr Rendite mit. Insofern, das Thema ist auf jeden Fall gerade sehr heiß.
Aber Hand aufs Herz, sind das wirklich 2 oder 2,5%, die jetzt ein Geldmarktfonds jährlich an Rendite macht?
Ja, mitunter gibt es dann natürlich sogar Geldmarktlösungen, die noch ein bisschen mehr sind. Da wird dann noch ein bisschen High Yield reingemixt oder Kurzläuferanleihen etc. Da sind es dann irgendwie 2,8%. Also die kriegst du kriegst ja selbst bei einem Neobroker mittlerweile deine 2,5% ohne Risiko.
Aber da spricht man, wenn was dabei gemischt wird, ja von geldmarktnahen Lösungen. Trotzdem, und das ist ja nicht ganz unwichtig, selbst 2,5% hast du keinen realen Kapitalerhalt, sondern nach Inflation.
Das stimmt, aber du hast natürlich auch kein Risiko, aber das ist ein ganz spannender Punkt, den du ansprichst. Da habe ich auch mit der Peggy drüber gesprochen, denn es gibt ja diese ganzen, wir nennen jetzt ja keine Marken, aber diese ganzen Overnight-ETFs, die quasi wie ein Geldmarkt-ETF wirken, die auch natürlich aufgrund ihrer Größe extrem liquide sind, auch sicher sind. Mir haben immer mal Leute gesagt, wenn es mal wirklich irgendwann Verwerfungen à la nochmal Finanzkrise 2.0 geben würde, wären solche Vehikel natürlich deutlich schwieriger als ein richtiger, echter, strukturierter Geldmarktfonds, der aber dann auch ein bisschen teurer ist. Und darüber habe ich auch mit Peggy gesprochen. Wir haben aber auch über das ganze Thema digitale Plattformen gesprochen, also Neobroker, Robos, digitale Vermögensverwaltung. Denn wir haben uns in Berlin getroffen auf der FIBE-Messe, das ist so diese Fintech-Messe, da haben wir ja auch schon mal hier im Podcast drüber gesprochen. Und da war es ganz interessant, wie viele Plattformen es da gibt und wie wenig Asset Manager da unterwegs sind. Und da sagt sie auch, hey, da hat die Branche eigentlich lange den Anschluss verpasst und ihre Rolle. Aber sowas gibt es natürlich auch bei anderen Asset Managern, die versuchen natürlich jetzt diese Zusammenarbeit zu stärken, weil am Ende geht es da gar nicht so viel um Konkurrenz, sondern das ist natürlich auch ein Dienstleistungsverhältnis. Wenn jetzt ein Trade Republic, eine Scalable und Co. hohe Zinsen versprechen, dann steckt dahinter ja in der Regel ein Asset Manager, weil die haben ja gar keine eigenen Cash-Produkte.
Nein, ich erinnere nur, Christoph, dass wir auch irgendwann mal auf einer Veranstaltung waren und da wurde gesagt, wir machen das jetzt auch stündlich, minütlich kannst du fast Geld parken. Also ich erinnere jetzt nicht mehr ganz genau, wo das war, aber da ging es auch um Unsummen,
wo es
früher noch mit T1, T2 war und jetzt kriegst du für eine halbe Stunde parken dann schon ein bisschen Geld.
Das hatte der Christian Machtz erzählt, die da auch tokenisiert unterwegs sind, also dass du wirklich theoretisch morgens bis zur Ladenöffnung um 8.59 Uhr dein Geld parken kannst und dann wieder abrufst und direkt nach Ladenschluss einparken kannst. Also, dass du da bei großem Volumen lohnt sich das natürlich. Also, das ist spannend, was da passiert. Bevor wir jetzt gleich ins Gespräch gehen, noch einmal der Hinweis, gebt uns doch gerne 5 Sterne auf den ganzen Plattformen, damit wir weiter Sichtbarkeit kriegen, weiter mit spannenden Leuten reden können. Das würde uns sehr helfen. Vielen Dank an der Stelle schon mal. Wir haben schon gesehen, dass die Bewertungen gut angezogen haben in den letzten Wochen. Und ich würde sagen, jetzt geht's ins Gespräch. Und am Ende geht's auch noch kurz um eine Apple-Serie, die die Peggy durchgebingespottet hat. Viel Spaß.
Gute Unterhaltung.
Peggy, du kommst aus Albanien.
Genau.
Hast an der Goethe-Uni in Frankfurt studiert, warst bei Fidelity, jetzt bei Natixis in einer Rolle, die es ja vor 2 Jahren so noch gar nicht gab. Wenn du eine Linie in dieser Biografie ziehen müsstest, gibt es da überhaupt eine oder hat sich das alles irgendwie ineinander gefügt?
Ja, ich bin in Deutschland seit 7 Jahren, habe ich hier mein Masterstudium gemacht und damals, also ich habe nie gedacht, dass ich in die Asset Manager Branche arbeiten würde. Also das war komplett Neues für mich damals. Ich habe in Albanien 2 Jahre gearbeitet und das also beim Deloitte und es gab in Albanien kein Asset Management.
Wirklich?
Genau, es gab kein Asset Management.
Aber wie investieren die Leute da? Nur in internationale, oder?
Nee, nur Tagesgeld oder Festgeld.
Ach, verrückt.
Es gab, genau. Also in die letzten 2 Jahre, die Sachen sind ein bisschen, haben sich geändert, aber normalerweise nein. Aber es gab kein Asset Management. Das war komplett Neues für mich. Und mein erster Job hier war als Werkstudentin in einem so Impact Asset Manager. Und ich dachte, okay, das klingt spannend, kann ich ja auch machen. Und das war so mein erster Schritt. Und dann kam ein bisschen Private Markets, noch als Werkstudentin. Und dann, okay, mein Masterstudium war fertig. Okay, was mache ich jetzt? Bleibe ich in Deutschland? Gehe ich irgendwo anders? Und mein Plan war, ich gehe irgendwo anders. Ich bleibe nicht in Deutschland. Und danach kam Fidelity. Und Fidelity war mein erster Schritt, also really first step in die Branche. Es kam so ein großer Name und dann, ja, so fast 4 Jahre bei Fidelity, jetzt Natixis, also.
Das sind ja auch große Namen. Du hast deine Masterarbeit damals über EZB-Anleihekäufe geschrieben und hast damals auch einen Preis von der albanischen Zentralbank gewonnen. Ja. Das ist ja, also insofern liegt es vielleicht auch ein bisschen nahe, dass du jetzt so einen Geldmarktfokus hast. Hast du mal versucht, jemanden auf einer Party, jetzt vielleicht nicht in der Branche, sondern so eine echte private Party, mal das Konzept von einem Geldmarktfonds zu erklären und wie lange hat die Unterhaltung dann noch gedauert?
Das ist eine sehr gute Frage. Das passiert sehr oft.
Wirklich?
Also genau, Geldmarktfonds, meiner Meinung nach, sind also als Strategie, als Fonds sind sehr, sehr einfach, sind nicht kompliziert. Aber für manche Leute sind auch sehr misunderstood.
Ja, es gibt Fehlannahmen oder man...
Genau, es sind viel als Asset Class. Und manchmal dauert so lang diese Unterhaltung mit Leuten, so lang, dass du denkst, ey, also ich muss jetzt was machen. Ich muss Geldmarktfonds in so wirklich so einfach erklären, dass die Leute verstehen, wie funktioniert ein Geldmarktfonds. Und das in Realität sind so einfach als Produkte.
Aber Geldmarktfonds galten ja, kann man glaube ich schon sagen, lange als das langweiligste Segment so im Asset Management. Jetzt boomt die Kategorie ja gerade.
Ja.
Würdest du sagen, das ist ein echtes strukturelles Interesse oder kauft die Branche gerade auf einem Zinsniveau ein, das die EZB ja eigentlich schon wieder abbaut?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte einen Vortrag beim Finanzsymposium zum Beispiel und meine Frage war, okay, wie kommen, so die letzten 5 Jahre haben wir schon positiv Zinsen und das bedeutet, die Geldmarktfonds sind nochmal interessant, aber wir kommen vor so ein 15 Jahre lang null Zinsen oder Negativzinsen. Das bedeutet, Geldmarktfonds waren damals nicht interessant für niemand. Und niemand sollte denken, okay, was mache ich mit meinem Cash? Soll ich, in welcher Geldmarktfonds soll ich investieren? Also Geld war ehrlich, war nicht interessant, aber Geld war, also real time, du konntest Verlust mit deinem Geld machen, wenn du Cash hattest, so Cash Balances. Jetzt sind Geldmarktfonds wieder interessant. Und also meiner Meinung nach, nein, ist nicht, also Geldmarktfonds sind nicht langweilig, weil jede Unternehmen sollte so eine Struktur, eine Cash-Bucket-Struktur haben. Also operativ, strategisch, tactical liquidity. Und ich sehe, also ich bin täglich in Kontakt mit Treasurers und ich sehe, dass viele Unternehmen, die haben diese Struktur nicht. Also viele haben diese operative Bucket ein bisschen, die wissen schon, was passt in diese operative Bucket.
Operatives Bucket ist, wo man Gehälter draus bezahlt und Co., genau, Lieferantenverträge.
Genau. Also das bedeutet, es ist super, das Geld braucht ein Treasurer sehr schnell. Eine Woche, also maximal 1 Woche, 2 Wochen, 3 Wochen, aber nicht länger. Aber dann sonst, strategisch, ich sehe nicht viel Unternehmen, dass diese so Struktur haben. Und wenn du denkst an so eine wichtige Struktur, dann musst du auch finden, welches Produkt passt wo. Und viele Unternehmen haben das nicht. Und das bedeutet, heute, in dieser Zeit, mit diesen Zinsen, ein Unternehmen, wenn diese Cash Buckets neu denkt und dann hat richtig so eine Struktur von die Liquidität, dann können die Geldmarktfonds eine bessere Rendite bringen für deine Liquidität.
Peggy, im Markt gibt es die klassischen Geldmarktfonds, es gibt Ultra-Short-Bond-Fonds, es gibt sehr kurzlaufende Rentenfonds. Ja. Das wird ja relativ schnell unübersichtlich, wenn man da nicht so im Thema ist. Woran sollte man sich da orientieren, wenn man das Feld neu betritt?
Es kommt je nachdem, was du als Treasurer brauchst. Wenn du sagst, ich habe Liquidität und ich brauche diese Liquidität in 2 Wochen zurück, dann, das bedeutet, du musst so sehr kurzlaufende Geldmarktfonds gehen. Wenn du sagst, in die nächsten 6 Monate brauche ich diese Liquidität nicht, dann du solltest so ein bisschen mehr Duration nehmen und dann du solltest so ultra-short gehen, 6 Monate Credit, IG. Wenn du sagst, in die nächsten 12 Monate, ich brauche diese Liquidität nicht, also für mich, das ist so wie Reserve oder strategische Liquidität, dann kannst du ein bisschen mehr Risiko nehmen und ein bisschen längere Duration gehen.
Du hast ja vorhin von klassischen Misunderstandings gesprochen, die es da auch gibt in der Branche. Was sind denn die häufigsten Rückfragen, die du aus dem Markt hörst? Also was sind so Einwände oder Missverständnisse, die sich immer und immer wieder wiederholen?
Zum Beispiel eine Frage ist, okay, was ist anderes? Also was ist der Unterschied zwischen einem Geldmarktfonds und einem Tagesgeld und einem Festgeld? Oder es gibt eine sicher so Kapitalversicherung für mein Geld, wenn ich in einen Geldmarktfonds investiere. Oder die größte Missverständnis zum Beispiel ist, wenn du ein Geldmarktfonds investiert bist, dann die Diversifikation ist sehr niedrig. Und das stimmt nicht. Also wenn du nur ein Tagesgeld oder ein Festgeld benutzt, dann du bist da nicht diversifiziert. Also du benutzt nur deine Hausbank oder also ein Bank. Wenn du in einen Geldmarktfonds investiert bist oder Ultra-Short oder Credit, so ein bisschen längere Duration, dann du hast mindestens 30 Emittenten. 30 verschiedene Emittenten mindestens. Das kann auch sein 60. Also das bedeutet, du bist sehr gut diversifiziert.
Was kostet denn so ein richtiger Geldmarktfonds?
Normalerweise so zwischen 10 Basispunkte und 20 Basispunkte.
Und für Retail-Investoren, also wenn du die normal kaufst?
Also für Retail-Investoren
40, 50 Basispunkte?
Es kommt je nachdem zwischen 30 und 50.
Aber abgesehen von den großen, richtigen Geldmarktfonds, die ja auch nach allen Kriterien gestaltet sind, gibt es ja auch diese, ich sage jetzt mal, ohne Markennamen zu nennen, Overnight-ETFs, die man mit unter 10 Basispunkten kriegt, die ja auch andere Sicherheitssachen dann haben, was viele Leute gar nicht auf dem Schirm haben. Und da investiert ja nicht nur irgendwie Max Mustermann draußen mal 100 Euro rein, sondern ich kenne da auch einige Berater, die in sowas reingehen, in kleinen Summen. Wie guckst denn du auf die Produkte? Haben die ihre Daseinsberechtigung? Verkaufen die eine Sicherheit, die gar nicht andere da sind, die das nur beim Preis sich reguliert? Oder wie schaust du da drauf?
Diese sind ein bisschen so nicht plain vanilla Geldmarktfonds, diese Overnight ETFs. Diese sind so wie, also wir sagen, synthetische Geldmarktfonds. Und die Logik dahinter ist ein bisschen anders als ein Geldmarktfonds, weil diese Produkte funktionieren so mit Total Return Swaps und investieren nicht in hochwertige, kurzfristige Wertpapier, wie ein Geldmarktfonds macht. Also das bedeutet, die sind anders als ein Geldmarktfonds, aber viele, viele zum Beispiel Fintechs oder Neobrokers, die verkaufen diese Produkt Overnight ETFs als ein Geldmarktfonds. Also es gibt 2, 3 Beispiele, dass die verkaufen.
Peggy, wenn wir jetzt schon über Neobroker sprechen, du hast ja noch einen zweiten Teil. Du bist ja nicht nur für die Liquidität zuständig bei euch oder Liquiditätsprodukte, sondern auch für digitale Plattformen. Wenn ich auf Messen unterwegs bin, wir haben uns ja auch neulich auf der FIBE mal getroffen in Berlin, der Fintech-Messe, da denke ich mir immer wieder, dass klassische Asset Manager in diesem ganzen Digital Finance Space eigentlich viel zu lange Zuschauer waren, während jetzt Fintechs, Neobroker so die Kundenschnittstelle ja ganz anders besetzt haben. Teilst du die Einschätzung?
Also ich sage in den letzten 2 Jahren, ich habe immer so stark gepitcht, dass dieses Segment ist sehr interessant, also sollte interessant für Asset Manager sein. Und zum Beispiel vor 2, 3 Monaten haben wir eine Studie bekommen oder Natixis hat eine Studie gemacht und es zeigt zum Beispiel, wieso dieses Segment sehr relevant für Asset Manager ist. Und du hast gesagt, wir haben uns ja bei FIBE getroffen. Und ich war dieses Jahr zum Beispiel auch beim Frankfurt Digital Finance, also ein bisschen mit Fintechs, Neobanks, Neobrokers. Ich habe da keinen Asset Manager gesehen. Also was jetzt im Markt...
Ist verrückt eigentlich.
Ist wirklich verrückt. Wirklich verrückt und ich war überrascht und ich verstehe nicht, wieso die Asset Managers momentan, die gehen nur so, die verkaufen nur ETFs und die möchten nur so ETFs pushen an Neobanks und Neobrokers. Meiner Meinung nach, dieses Segment hat mehr Potenzial als nur ETF zu pushen, weil die Neobanks und Neobrokers in-house kein Investment Capabilities haben. Und das bedeutet was? Neobrokers und Neobanks sind nicht unsere Competitors, aber wir sind complementary miteinander.
Ja, ja, genau. Ihr seid Partner quasi auch.
Genau, also am Ende des Tages, wir sind Partners.
Aber wir sehen ja auch gerade draußen, dass viele von den Digitalplattformen hohe Zinsen nutzen, um Kunden reinzukriegen. Ja. Wir haben das jetzt gesehen, der JP Morgan Chase lockt jetzt mit einem sehr hohen Zins. Eine Scalable hat das erhöht, Trade Republic hat das Thema sehr groß gespielt früher. Die haben bewiesen, dass ein attraktiver Cash-Zins Millionen Kunden binden kann. Was kann denn ein Asset Manager wie ihr, aber auch wie andere da draußen in diesen Wettbewerb einbringen, was so eine Plattform nicht eigentlich einfach selber bauen kann?
Lass mich sagen, alle diese Namen, was du gesagt hast, alle diese so Zinsen, die kommen nicht selbst von Scalable oder Trade Republic. Hinter diesen Zinsen, diese 2%, 3% hier und da, sind Asset Manager, sind Strategien von Asset Manager, sind Geldmarktfonds, sind Overnight ETFs, sind so eine Mischung von Produkten zusammen, dass am Ende des Tages ein, also Scalable kann 2% oder 3% an die Kunde geben. Also das habe ich gemeint. Scalable oder Trade Republic hat kein In-house Investment Capabilities für so diese große Strategie zu verkaufen. Aber wie funktioniert ist, für ein Asset Manager, Retail-Segment war nie so, für viele von diesen war nie im Fokus. Und jetzt die Neobanks und Neobrokers, die haben diese ganze Distribution Power im Markt. Und jetzt ist ein Chain Reaction. Ein Asset Manager kann die Strategie an Neobanks und Neobrokers geben und dann die Neobanks und Neobrokers können direkt die Strategien im Markt verkaufen an Retailkunden.
Aber wenn jetzt ein neuer Neobroker in Berlin, sag ich mal, sich gründet, der wächst jetzt ein bisschen vor dich hin und irgendwann kommen die dann auf dich zu oder auf Kollegen von dich zu. Was ist da erfahrungsgemäß so der erste echte Knackpunkt in so einer Partnerschaft? Also wo es dann vielleicht schwierig wird? Ist das die Regulatorik? Sind das Technologiefragen? Geht es da um Kosten ganz stumpf? Oder ist das einfach auch schlicht eine unterschiedliche Taktung beider Welten? Also wollen die einen, sage ich mal, sehr lange prüfen und die anderen wollen es am liebsten morgen? Also was sind denn so Struggles, die man hat, wenn ihr dann euch aufeinander zubewegt?
Genau. So, erstes sind regulatorische. Natürlich, die Neobanks sind reguliert und die haben so eine Liste mit der Richtlinie sind, okay, welche Produkte können wir nutzen? Zum Beispiel Geldmarktfonds. Nicht jede Struktur von Geldmarktfonds passt für Neobanks und Neobrokers. Am meisten, die wollen so Low-Volatility-Strukturen von Geldmarktfonds und kein Standard-MMF. Also das bedeutet nicht viel Volatilität, weniger Risiko. Das ist eins. Zweites ist natürlich Technologie. Also was bedeutet das für viele Neobanks und Neobrokers? Technology ist das Wichtigste. Also die sind software-based. Und wenn du als Asset Manager kann zum Beispiel kein API-Integration machen, das ist ja auch ein Problem für die Fintechs. Das bedeutet zwei Dinge, die Fintechs sollten oder die Neobanks sollten die API-Integration selbst machen. Also das ist extra. Und wenn ein Neobroker ist nicht so groß, das ist ein Extra. Und das Zweite ist, die sollten eine dritte Partei bezahlen. Und das ist auch Extra-Kost. Also diese sind die zwei so, was wir am Anfang sind, kann ein Problem sein. Meine Erfahrung ist, kommt je nachdem, du als Asset Manager, wie viel in Fokus dieses Segment ist. Zum Beispiel für Natixis, das ist wirklich im Fokus. Und wir machen alles, also Extra-Step, Extra-Mile, dass wir diese Produkte und diese Technologie an Neobrokers und Neobanks anbieten können. Und natürlich auch Pricing ist sehr, sehr relevant, ist wirklich relevant.
Jetzt hast du ja gerade schon mal gesagt, dass es dann nicht nur um Cash geht eigentlich bei diesem ganzen Plattformthema, sondern wir reden auch natürlich über ETFs, aber wir reden auch über Sparpläne, wir reden über Private Markets Zugang, was auch bei immer mehr Plattformen wichtig wird. Alles wandert ja am Ende in diese ganzen digitalen Ökosysteme. Wie weit denkt Natixis das bei euch strategisch? Also, oder ist da Liquidität erstmal, ich sag mal, der Fuß in die Tür?
Also bei Natixis, was das Gute ist, wir haben so ein breites Palett. Wir haben Private Markets, Liquidity, wir haben ETFs, Und das bedeutet, wir können auch die Sparpläne machen. Und das bedeutet, wir können für alle diese Themen ein Produkt haben. Natürlich, Liquidität ist dieser Step on the foot on the door, sozusagen. Und das ist unser erstes Gespräch mit Neobanks und Neobrokers.
Das ist ja für Asset Manager meiner Meinung nach irgendwie ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist das eine super Chance, weil du ja viel mehr Zugang kriegen kannst für deine Sachen. Und auf der anderen Seite verschwindest du ja komplett aus der Sichtbarkeit und als Marke. Also wie gucken ihr da drauf?
Also meiner Meinung nach ist das kein Problem. Am Ende des Tages, unsere Kunden sind also institutionelle Anleger. Und das bedeutet, mit einer Plattform, das man so Embedded Finance, und die Retail-Investors können nicht sehen, okay, ich kriege 2% von X-Plattform, aber weiß ich nicht, welcher Fonds ist da. Das ist in Realität kein Problem. Ist kein Problem, weil, wie gesagt, für uns relevant ist, wer ist die Kunde, und die Kunde für uns ist so B2B, also ist die Neobank oder Neobroker.
Die Plattformen versprechen ja eine Neutralität, aber man muss natürlich schon sagen, viele verdienen natürlich an dem Volumen mit, an den Platzierungen, an den Schnittstellen. Wie neutral kann so eine Fondsplattform überhaupt noch 2026 sein?
I like the question. Nein, kann nicht neutral sein, Christoph. Wirklich, kann nicht neutral sein.
Und wie, denkst du, wird sich der Markt entwickeln in Deutschland? Also es gibt ja einige, die haben die These, dass das wie in allen Branchen wird, dass am Ende eine Konsolidierung gibt und 2 oder 3 wirklich große Player übrig bleiben und der Rest verschwindet oder nur noch in einer kleinen Nische bleibt. Momentan ist es ja gar nicht so, es kommen ja jetzt eher noch mehr Anbieter gefühlt immer da, auch wenn es natürlich mehrere große gibt, die sich so ein bisschen schneller wachsen. Aber dass da jetzt eine riesen Konsolidierung stattfindet, erlebe ich jetzt zumindest nicht in meiner Wahrnehmung. Was denkst du?
Viele denken, okay, wo kann ich mehr verdienen? Am Ende des Tages ist alles über das. Also du hast viele Asset Manager, also Competition is fierce. Und du hast viele Asset Managers, die haben sehr gute Produkte, Performance und Name. Aber am Ende des Tages, zum Beispiel mit Geldmarktfonds, wenn ein großer Name, Asset Manager, dann kannst du 20 Basispunkte weniger kriegen, aber du bist ein großer Name. Dann eine Plattform geht besser mit diesem großen Namen oder mehr bekannt im Markt als mit einem kleinen Asset Manager, dass die haben so eine sehr gute Performance, können auch vom Prices mehr competitive sein. Und natürlich, es kommt je nachdem, okay, was ist da für mich als Plattform? Was verdiene ich? Also sind Kosten, Pricing, Research Content, also alles, ist so ein ganzes Paket.
Na gut, viele wissen ja auch gar nicht, dass das Geld kostet, wenn man auf einigen der namhaften großen Plattformen, wo primär ETFs verkauft werden, auch als Asset Manager platziert werden möchte oder promoted werden möchte.
Genau.
Also das haben viele, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm draußen, zumindest von kleineren Anbietern. Aber so auf die Konsolidierungsfrage, glaubst du, es wird in 3, 4, 5 Jahren nur noch ein paar große geben?
Bestimmt, ja. Also nein, nicht nur 3, 4, 5, aber momentan, es gibt viele Plattformen im Markt. Kleine, große, und wir sehen schon eine Konsolidierung im Markt. Sind 3, 4, 5 große Namen, die haben mehr als 50%, und dann sind die kleinen Namen. Und wie gesagt, Competition is fierce. Es gibt im Markt momentan auch viel kleine Namen, dann die möchten so sehr kompetitiv sein mit dieselben Zinsen, was du gesagt hast, machen viel Werbung. Aber in 5, 6 Jahren, lass uns 10 sagen, dann es kommt eine Konsolidierung, bestimmt. Kann sein, viele von den Kleinen, die bleiben nicht im Markt. Das ist so. Kann sein auch, also die großen Namen, die kaufen die Kleine, und dann geht es so ein Big Branding.
Peggy, bisschen zum Abschluss noch ein bisschen Kultur. Du bist ja viel unterwegs, guckst vielleicht noch mal die eine oder andere Serie, oder?
Ja.
Welche hast du zuletzt durchgebingewatcht und würdest du sie empfehlen?
Habe ich Yours and the Neighbors. Das war wirklich interessant. Also es ist perfekt für diese Zeit, finde ich. Sehr, sehr shallow, diese Zeit, wo wir jetzt leben. Also manche Leute sind sehr selbstbewusst und die sind so sehr fokussiert in seinem Leben und wirklich leben in einem Bubble.
Wo läuft das?
Apple, glaube ich. Nee, war wirklich interessant. Wirklich, wirklich so interessant.
Ja, Peggy, vielen Dank für die Einblicke in die Welt der Geldmarktfonds, in die Welt der Plattform. Ich glaube, das Thema wird uns auch noch ein bisschen länger begleiten, wahrscheinlich sogar beide. Und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank für die Einladung.